Lausanner Bewegung in Deutschland. Koalition für Evangelisation.
Herzlich willkommen, liebe Begeisterte für Evangelisation in Deutschland und darüber hinaus zum Podcast der Lausanner Bewegung in Deutschland, Koalition für Evangelisation. Herzlich willkommen zu diesem Gespräch und heute bin ich nicht allein. Mein Name ist Simon Dierks, bin Teil des Vorstandes der Lausanner Bewegung und ich freue mich sehr, dass ich zwei Gesprächsgäste bei mir habe, die für Jahre, Jahrzehnte ein Stück weit für die Lausanner Bewegung in Deutschland und darüber hinaus gestanden haben. Bei mir sind Elke und Roland Werner. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Dankeschön.
Ja, danke, dass wir dabei sein können.
Ihr beiden, die Lausanner Bewegung, die verbindet Evangelisation, Einheit, gesellschaftliche Verantwortung. Wenn ihr mal zurückschaut, welcher dieser Akzente würdet ihr sagen, war in Deutschland besonders wichtig und warum?
Also ich glaube, dass der Akzent der Einheit, also wir wollen miteinander beten, wir wollen einander kennenlernen, uns miteinander verbinden, dass der auf der Basis der evangelischen Allianz schon sehr, sehr lange auch lebendig ist. Die Lausanner Bewegung mit dem grundlegenden Kongress 1974, ja in Lausanne, wo dann auch viele deutsche Teilnehmer damals da waren, glaube ich, hat den Fokus von Anfang an sehr stark gelegt auf alle Welt soll sein Wort hören, das ganze Evangelium durch die ganze Gemeinde, durch die ganze Kirche zur ganzen Welt. Also das war dann auch in Deutschland, glaube ich, die Absprache, dass dieser Fokus und diese Speerspitze der Evangelisation vor allen Dingen im Land mit ein bisschen auf Weltmission, was ja auch abgedeckt war durch andere Player wie die Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen und andere, sozusagen dieser Fokus auf Evangelisation, Christen motivieren, zusammenbringen in diesem Ziel, dass das hier für die deutsche Lausanner Bewegung maßgeblich war. In anderen Ländern ist es anders, da ist teilweise auch sozusagen in den skandinavischen Ländern Allianz und Lausanner Bewegung zusammengegangen. Ja, aber das war bei uns hier eine klare Spezialisierung.
Machen wir es mal ganz persönlich. Ihr habt ein gutes Stück Weg hinter euch mit Lausanne und der ist auch nicht zwingend zu Ende, aber es gibt zumindest so einen Übergang, nämlich du, Roland, warst über lange Jahre Vorsitzender der Koalition für Evangelisation Lausanner Bewegung in Deutschland und bist Anfang dieses Jahres 2026 als Vorsitzender zurückgetreten. Und du, Elke, hast dich über Jahre, Jahrzehnte gerade im internationalen Kontext und auch spezifisch mit dem Fokus Frauen viel eingesetzt. Wenn wir zurückschauen auf das, wo euer Weg mit Lausanne angefangen hat, was hat euch zuerst in dieser Bewegung berührt oder überzeugt?
Ich fange kurz an und dann, glaube ich, hat Elke den Hauptteil an dieser Stelle. Ich hatte schon als Student die Bände mit allen Vorträgen und Referaten des Lausanner Kongresses 1974 durchgearbeitet. Also meine Ausgabe hat ganz viel Unterstrichenes und das hat mich von Anfang an begeistert. Und als mich dann im Herbst 1988 Horst Marquardt, der damalige Vorsitzende, anrief und fragte, ob ich mit nach Manila fahren wollte. Ich war damals ja erst Anfang 30, war ich natürlich hoch begeistert und habe mich sehr gefreut, dass ich als ja 31-Jähriger eingeladen werde, bei so einem bedeutenden Event dabei zu sein. Aber dann fängt auch Elkes Geschichte an damit.
Ja, also ich kannte auch nur die Bücher, habe sie nicht gelesen und habe mich auch gewundert, warum Roland so begeistert ist, zu diesem Kongress zu fahren, weil ich wusste, das geht jetzt nicht um Manila, sondern ihm geht's um den Inhalt. Und dann war ich krank im Sudan, bei einem Einsatz krank geworden, kam zurück und kurz bevor ich ins Krankenhaus eingeliefert wurde mit der Diagnose Krebs und im fortgeschrittenen Stadium, rief mich Horst Marquardt an, ob ich auch nach Manila will. Und ich habe sofort Ja gesagt.
Mit frischer Krebsdiagnose.
Mit der Krebsdiagnose noch nicht zu wissen, was eigentlich ist. Ich wusste noch gar nicht, dass es Krebs ist. Ich wusste nur, es ist ernst. Ich war also auch krank aus dem Sudan rausgeflogen. Und dann kam ich nach Manila und war überwältigt von dem Erlebnis. Ich war mitten in der Chemotherapie. Ich habe den Ärzten immer gesagt, da kann ich keine Therapie haben. Da bin ich in Manila, deswegen hieß ich im Krankenhaus die Manila Lady. weil ich immer von Manila sprach, aber nicht wegen der Stadt, sondern wegen dem Kongress. Das hat mich dann auch gepackt. Und dann in den Worship einzusteigen, wir kamen als Deutsche ein bisschen zu spät, wo Menschen aus aller Welt, kann man ja wirklich sagen, bei diesen Kongressen gesungen und gebetet haben. Und ich dachte, warum mache ich diese Chemotherapie? Warum will ich nicht gleich in den Himmel? Also das war so mein erster Eindruck von Manila. Was mich da begeistert hat, dass auch Frauen auf der Bühne waren. Das war damals ja auch in Deutschland noch nicht so üblich. Also Moderation, Andachten. Richtige Vorträge haben sie, glaube ich, nicht gehalten, aber zum Beispiel das Abendmahl geleitet, eine Heilsarmee-Offizierin am Ende. Und das hat mich begeistert für Lausanne, weil ich merkte, hier haben Frauen Freiraum, hier können Frauen auch ihre Gaben einbringen.
Und diese Doppelmoderation von einer Frau und einem Mann, ich glaube, es war ein Ehepaar damals in Manila, war dann das Vorbild für den Weitersagen-Kongress, der ja in Stuttgart 1990 dann war, als eine Art, Umsetzung von dieser Manila-Erfahrung, wo ja etwa 130 oder so, wenn ich mich richtig erinnere, Teilnehmer da waren, auch wenige Frauen. Ich glaube, deswegen hat er dich auch so ein bisschen gefragt. Die brauchte nur ein paar Frauen, glaube ich. Aber das hat ja bei dir ganz viel ausgelöst damals. Aber wir wurden dann gefragt, ob wir einen dieser missionarischen Abend beim Weitersagen-Kongress gemeinsam leiten. Und da haben wir das, glaube ich, so angefangen. Ne? Und da haben wir auch, glaube ich, dann ein bisschen Standard setzen können, dass eben Moderation und so weiter nicht alles nur männlich sein muss.
Roland, gab es für dich auf dem Kongress in Manila Defining Moments?
Ich habe Leighton Ford damals gesehen, zum zweiten Mal in meinem Leben, der dann später mein Mentor geworden ist, der damals der Chairman war. Für mich gab auch ein definierender Moment, als es um das Thema Heiliger Geist ging. J.E. Packer hat einen Vortrag gehalten und dann Jack Hayford aus der Church on the Way in Kalifornien. Und der hat dann die Teilnehmer eingeladen, das war alles abgesprochen, dass wir gemeinsam stehen und ein Lied singen und die Hand uns geben. Und da war dann eine große Diskussion in der deutschen Delegation. Manche wollten abreisen, weil das emotional ein vereinnahmend gewesen sei und man würde nicht Fremden einfach die Hand geben, die man nicht kennt, und man darf auch nicht zum Heiligen Geist direkt sprechen oder beten. Und da ist dann, glaube ich, auch Leighton gekommen und hat die deutsche und die japanische Delegation, die da beide Probleme hatten, wobei das wirklich ganz gemäßigt harmlos war und überhaupt nicht irgendwie extrem besänftigen konnte und dazu bewegen konnte. Aber das hat mich in dem Sinne traurig gemacht, dass ich dachte, wie kann das sein? Und der Einzige aus der Pfingstbewegung, aus der Pfingstkirche aus Deutschland, der Teil der Delegation war, war einer, der mit der Felberter Mission in Indien war, der also eigentlich über Indien reingekommen ist als deutscher Missionar, aber von der Pfingstkirche war. Da sind wir heute Gott sei Dank viel weiter.
Ja, ich erinnere mich auch an die Gespräche an dem Abend, wo alle abreisen wollten. Und man im persönlichen Gespräch merkte, es hat oft auch mit Erfahrungen und Verletzungen zu tun. Im persönlichen Bereich zum Beispiel nicht erhörte Gebete oder um Heilung oder auch die Gemeindemitglieder wandern ab in neu entstehende Gemeinden, charismatische, künstlerische Gemeinden, so dass man da wirklich differenziert drauf gucken musste und dann auch es schaffen konnte zu sagen, nee, wir bleiben jetzt hier und wir gehen den Prozess mit. Und ich glaube, das hat auch für Deutschland viel bewirkt, dass wir jetzt ganz fröhlich miteinander unterwegs sind.
Ja, also eine Frucht der Lausanner Bewegung damals, konkret des Kongresses, dass miteinander statt übereinander reden, dass dadurch Einheit entsteht, Männer und Frauen gemeinsam im Dienst und auf jeden Fall auch die Breite, ganz viele aus dem christlichen Spektrum mit auf den Weg nehmen zu können.
Ja. Mit dem Ziel Evangelisation.
Mit dem Ziel Evangelisation, genau. Wie ging euer Weg weiter die folgenden Jahre? Du warst erstmal einfach nur in Manila, damit warst du noch nicht Vorsitzender vor Lausanne. Und du, Elke, warst erstmal nur mit Diagnose in Manila und noch nicht in den vielen Rollen unterwegs, die später folgten. Nehmt uns mal auf eine kurze Zeitreise mit. Was kam?
Ich würde sagen, in der Zwischenzeit sind wir fleißig zu den runden Tischen gefahren. So hieß damals das Lausanner Forum noch, nach Berlin. Das war natürlich eine wichtige Vernetzung. Dann kam irgendwann für mich dann das Christeville und Elke hat da ja auch viele Dinge gemacht, wie Bibelparcours, Vater unser, Gebetsgarten und so weiter. Aber wir haben dann schließlich mit einigen eine Younger Leaders Initiative gegründet. Also damals haben wir, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, das so aus der Taufe gehoben, was es ja heute noch im Rahmen der Lausanner Bewegung gibt. Und wir sind ja schon lange keine Younger Leaders mehr und auch nicht mehr unbedingt als Mentoren dabei. Aber ich weiß noch, die erste war in Cuxhaven, glaube ich, im Dünenhof. Mhm. Und da hatten wir dann auch bewusst einige der Älteren als Mentoren eingeladen. Horst Marquardt und Klaus Jürgen und Brunhilde Blunk und noch jemand, weiß gerade mehr ganz genau. Und das war uns wichtig, damals sozusagen auch die Brücke zur nächsten Generation aufzubauen für dieses Thema der Lausanner Bewegung.
Mich hatte Robin Clayden entdeckt. Die war nämlich in Manila als Teilnehmerin dabei, Legenfort kannte sie, und er hatte sie gebeten, eine Arbeit für Frauen weltweit anzufangen. Robin Clayden aus Australien, eine Schulrektorin, die dann ihren Job an Nagel gehängt hat und weltweit unterwegs war. Und über Christel Eggers lernte sie mich kennen und hat mich dann eingeladen zum 25-jährigen Jubiläum der Lausanner Bewegung in Amerika. Da hatte sie aus Asien, Afrika und Europa jeweils eine Frau gesponsert und eingeladen. Da war ich dann dabei. Und bei der Sitzung stand es auf der Kippe, ob es Lausanne überhaupt weitergibt.
Warum?
Weil der erste Vorsitzende aus Amerika damals stark meinte, die Bewegung brauchen wir nicht mehr, ist zu Ende, ist an ihr Ende gekommen. Wir haben das erreicht, wir haben jetzt in Amerika eine Koalition gefunden miteinander und es gibt ja die Allianz und so weiter, das können wir beenden. Und da war auch Doug Birdsall da, den ich da so richtig erst erlebt habe. Und zum Glück wurde beschlossen, also Bill Bright und seine Frau Vonette waren da und alle möglichen wichtigen Leute damals waren da. Und dann wurde aber gesagt, nee, wir schließen nicht, wir gucken, wie es weitergeht. Und daraus kam dann der Kongress in Pattaya, den dann Robin Clayden mit ihrem Mann verantwortet hat und geplant hat. Und da bin ich in die Arbeitsgruppe reingerutscht, Frauenarbeit. Mhm. Bin dann auch gefragt worden, ob ich für Westeuropa die Verantwortung übernehmen will, hatte diesen Posten einige Zeit. Habe aber gemerkt, das ist jetzt nicht so meins. Zumal auch viele Länder gleich schon nach meiner Wahl, die nordischen Länder, kamen und sagten, ja, herzlichen Glückwunsch, aber wir brauchen das gar nicht. Wir wissen schon, was wir machen. Ja, ich habe den Job nicht abgegeben, aber darüber bin ich, glaube ich, auch in diese Strukturen von Lausanne International gerutscht und dann auch weitergekommen bis in den Vorstand International, wo ich dann, glaube ich, 10 oder 12 Jahre im internationalen Vorstand war. Nicht mehr für Europa zuständig, sondern als Frauenbeauftragte, dann als Nachfolgerin von Robin Clayden. Hm.
Es ist schön, dass ihr immer wieder konkrete Menschen benennt und nicht nur von Events redet. Was ich für mich gelernt habe, ist dieses Stichwort Friends on Mission, also weltweit Freunde zu finden, die mit einem gemeinsamen Herz für Organisation, für Gottes Reich unterwegs sind, aus unterschiedlichen Kulturen, Geschlechtern, Generationen, da gemeinsam unterwegs zu sein. Da habt ihr unter euren unterschiedlichen Rollen mit Younger Leaders, speziell für Frauen, global und mit Fokus Deutschland viel bewegt. Wenn ihr zurückschaut auf die vergangenen Jahrzehnte, was würdet ihr sagen, war hier im deutschen Kontext so der besondere Beitrag der Lausanner Bewegung, der hier in Deutschland gefehlt hätte, wenn es die nicht gegeben hätte?
Also viele der Leute, die man so kennt, waren ja auch sehr aktiv in der Lausanner Bewegung, zum Beispiel Ulrich Bazzani oder damals Birgit Winterhoff, die Klaus-Jürgen Diehl, also Leute, die so mehr aus dem Bereich der IND, also der missionarischen Dienste innerhalb der Landeskirchen kamen, aber auch Wilfried Bohlen von den Baptisten und andere, Peter Strauch von der FEG. Und dieser Leiterkreis, der war damals die Sonderbewegung Deutschland als Koalition für Evangelisation halt in dieser Zuspitzung, von der wir ja schon am Anfang gesprochen haben, auch rechtlich geformt wurde, war das wie so eine Art Think Tank für andere Events. Ich weiß noch, die Lausanner Bewegung Deutschland hatte zum ersten Mal Bill Heibels eingeladen. Das war im Dominikanerkloster in Frankfurt. Da waren dann so 150 Leitungspersonen da und ich hatte von ihm gehört. Uli Eggers hat mich gebeten, dann zu übersetzen aus dem Englischen. Also ich habe dann Bill Heibels da übersetzt. Dann ist das ganze Willow Creek ist aus diesem ersten Event heraus entstanden. Genauso, als es um die Frage ging nach dem Pro Christ mit Billy Graham 93 in Essen war und die Frage, soll es irgendwie weitergehen, gab es wiederum in Frankfurt ein Treffen und da waren wir auch dabei, beide, und da waren vielleicht so 40, 50 Personen, Lausanne Leiterkreis plus noch einige, zu diesen einigen gehörten wir dann auch. Und wie geht's weiter? Und dann war doch auch unter Gebet, es ging sehr stark hin und her, manche wollten es nicht, manche wollten es doch, haben dann einfach miteinander gebetet und dann hat man dann doch den Eindruck gekriegt, Deutschland soll das weitermachen, zumal es auch viele Rückmeldungen gab, hey, wir waren bei 93 nicht dabei, aber wir wollen so etwas machen. Und so ist ProChrist, glaube ich, auch so eher aus diesem Umfeld Lausanne herausgeboren worden, weil es brachte eben Leitungspersonen zusammen. Damals war das noch relativ eng gefasst, also das war so ein Säulenmodell von der AMD, also den missionarischen Ämtern der Kirchen, 6 Personen von der Evangelischen Allianz, benannte 6 Personen. Später kam dann noch mehr so stärker eine freikirchliche Säule dazu. Dann war aber die Frage, was machen wir mit den jungen Wilden? Zu denen gehörten damals wir oder auch Uli Eggers, also wir, die wir heute alt sind, waren damals jung. Wir passten dann nicht unbedingt in dieses Schema mal rein. Dann hat man gesagt, okay, so als ständige Gäste und also so ist, man merkte auch, man muss die Struktur dann anpassen, weil wenn man wirklich die missionarische Bewegung ein Stück weit vernetzen will. Und das würde ich mal sagen, es war ein Think Tank und es war dann aber auch immer klar, nicht die Lausanne-Bewegung als solche macht dann diese Dinge, sondern sie, es werden Dinge geboren und in, weiter dann sozusagen ins Leben gesetzt. Viele engagieren sich. Das war, glaube ich, ein Beitrag. Und natürlich die internationale Vernetzung, die dann stark durch Elke kam, aber auch eben zum Beispiel der Younger Leaders Kongress war der in Pattaya 2004 und so. Also da waren wir dann auch, dann war ich teilweise auch, aber ich war oft teilweise Teil des Nominierungskomitees und da habe ich immer darauf geachtet, dass auch Leute, die jetzt nicht unbedingt so im Blick der kirchlichen Würdenträger sind, also vielleicht auch Jüngere oder aus den Pfingstgemeinden oder aus den Freikirchen oder so, oder missionarischen Jungenbewegungen auch mit reinkommen, damit das nicht nur so die gesetzten Funktionsträger sind, die zu solchen Konferenzen fahren können.
Ja, auch in der Frauenarbeit hat es da einiges an Kooperation gegeben, zum Beispiel Hope for Europe, Women in Leadership ist damals entstanden, wo ich dann auch mit dabei war, über die Elisabeth Mittelstädt, weil nach der Wende gab es die Initiative, dass Lausanne und Evangelische Allianz versucht, gemeinsam in Europa, im Osten vor allen Dingen zu wirken und nicht jetzt jedes einzelne Missionswerk sich da seine Wege schlägt. Und da ist ja einiges draus entstanden, was es bis heute gibt. Also zum Beispiel wir als Frauen treffen uns immer noch alle 2 Jahre, Hope for Europe Women in Leadership, als Lausanne und Evangelische Allianz gemeinsam. Also auch da gab es dann immer wieder Kooperationen.
Das sind Kongresse, wo du jetzt auch noch in der Leitung bist, bis im Augenblick noch.
Im Augenblick, ich hoffe bald eine Nachfolgerin zu.
Und da kommt dann so zwischen 60, 80, manchmal auch 90 Frauen zusammen, 120 in Budapest, in Sarajevo und so. Und die kommen dann aus 20 plus minus Ländern. Super. Und das ist eine ganz besondere Vernetzung, dann auch eine Ermächtigung für die Frauen in Leiterschaft.
Okay, also ich höre Think Tank Inkubator, Inkubator Vernetzer. Das ist eine so Wirklinie, die man ein gutes Stück sehen kann. Wir haben gehört von diesem Momentum in Manila, wo es drohte auseinanderzubrechen. Und deshalb meine Frage, wo habt ihr erlebt, dass Lausanne im deutschen Kontext auch Brücken bauen konnte? Zwischen Kirchen, Generationen, zwischen unterschiedlichen theologischen Prägungen oder unterschiedlichen missionarischen Initiativen?
Ich glaube auch zwischen Ost und West.
Auch das.
Das auch, dass da einiges zusammengeflossen ist, von Leiterschaft her, dass man sich kennenlernte. Ansonsten alles, was du gesagt hast. Also würde ich schon sagen, dass das alles irgendwie dabei war.
Also diese runden Tische waren ja oft in Berlin, aber waren teilweise auch in Eisenach, da erinnere ich mich noch. Und ich würde mal sagen, das sollte man sicher noch erwähnen, diese Wege zu den großen internationalen Kongressen, wie jetzt Kapstadt 2010, wo du ja auch im Programmteam warst, weil du damals auch im internationalen Leitung warst, das hat dann nochmal Leute zusammengebracht. Also ich habe da Leute auf diesen, in der deutschen Teilnehmerschaft kennengelernt, die ich in Deutschland nicht unbedingt getroffen hätte. Und dann mussten wir uns als Deutsche, als 120 oder wie viel wir da waren, gemeinsam aussetzen, auch mit der Realität der globalen Südchristenheit. Also ich erinnere mich, dass wir gerade in Kapstadt Vielleicht kannst du ja noch von deiner persönlichen Kapstadt-Geschichte kurz was erzählen. Aber dass wir in Kapstadt sehr, sehr stark gemerkt haben, wir sind als Deutsche nicht mehr unbedingt das Zentrum weder der theologischen Welt noch der missionarischen Welt. Und das muss man erstmal verarbeiten, ne? Weil wir ja oft, jeder hat ja natürlich ein auf sich zentrisch oder meine Bewegung, meine Kirche, mein Land und so, bis man sozusagen ins Globale kommen kann und dann auch merkt, wir sind gern gehört, gern gesehen, aber wir sind nicht die einzigen und vielleicht auch nicht die allergewichtigsten Player.
Das würde ich sogar ergänzen, dass sich das in Seoul nochmal verstärkt hat bei dem letzten Kongress, dass man das Gefühl hatte, wir kommen dann nicht mehr vor. Und zwar nicht nur wir Deutschen, sondern auch Europa. Als die nächste Generation von Leitern eingesetzt wurde für die Jugendarbeit, war zum Beispiel keiner aus Europa dabei. Da habe ich doch geschluckt und gedacht, das sind wir jetzt schon abgeschrieben. Aber das ist eine Tendenz, die ich genauso bei der Evangelischen Allianz erlebt habe. Also da sind wir einfach weltweit nicht in dem Fluss des Heiligen Geistes im Moment so ein bisschen, wo wir sagen könnten, ja, hier wächst was und wir sind noch wichtig. Also wir nehmen uns wichtig, aber wir sind es nicht.
Aber vielleicht kommt es ja wieder. Aber erzähl doch noch mal kurz was von Kapstadt für dich selbst. Das fände ich wichtig.
Von Kapstadt.
Du warst ja im Vorbereitungsteam.
Ja, ich war im Vorbereitungsteam und auch im Programmteam und auch zuständig für die Vormittage in der Verantwortung. Und habe dann auch versucht, Frauen zu finden, die dann auch da Vorträge machen und so. Und dann hatten wir die Möglichkeit, ein Café einzurichten, wo wir Männer und Frauen eingeladen haben, einfach hinzukommen und über Frauenthemen zu reden. Und wir hatten das beste Internet, weil das Internet war in Kapstadt einmal ganz komplett gestört worden. Und wir hatten gutes Internet, von daher kamen viele Männer und saßen da den halben Tag und haben ihre E-Mails gemacht und haben dann aber auch die Themen der Frauen mitgekriegt. Und das ist nämlich immer ein Problem, dass die Männer so beschäftigt sind mit den Dingen, die ihnen jetzt wichtig sind, dass sie die Sachen, die für Frauen angeboten oder von Frauen angeboten werden, eben denken, ja gut, das ist die Spielwiese der Frauen, da muss ich nicht hin. Und dadurch hatten wir doch eine gute Kommunikation. Wir hatten immer leckeren Kuchen und Kaffee und
in diesem World Café. Und wir haben mithelfen können, dass der Carsten Hüttmann, der jetzt ja auch im Vorstand ist, damals noch relativ jung, Moderator sein konnte bei dem Abend, wo es um Jugendevangelisation ging.
Mit seiner Frau.
Ja. Und wir haben auch noch hast mitbewirkt, dass die Judy Bailey auch noch mit reinkam, ne? als Sängerin und als Musikerin. Ja. Also wir haben immer versucht, Leute reinzubringen und sozusagen die Vernetzung. Für dich persönlich war es natürlich auch ein bisschen eine schwierige Geschichte.
Für mich war es schwierig, weil ich musste dann kurz vorher die Leitung abgeben, weil ich wieder Krebs hatte, diesmal Hautkrebs, und behandelt werden musste. Aber ich bin hingefahren und das war richtig toll und war schön, das zu erleben, Kapstadt, muss ich sagen. War sehr intensiv, weil wir hatten parallel in jeder Pause Vorstandssitzungen, Interviews und so. Aber es war richtig, richtig gut. Kapstadt, doch, habe ich Ihnen sehr gute Erinnerung.
Sehr schön. Wenn man so die eine Botschaft von unseren zusammenfassen will, könnte das sein, die eine Kirche oder die ganze Kirche, das ganze Evangelium, die ganze Welt trägt. Und wie sich das auswirkt, das habt ihr ja schon so ein bisschen beschrieben. An manchen Stellen geht es darum, einfach demütiger zu werden als Westler, als Europäer, als Deutscher. Manchen Stellen gilt es zuzuhören, es gilt Freundschaften zu schließen, die uns verändern dürfen, Dinge gemeinsam zu tun. Wenn ihr heute auf die Kirche in ihrer ganzen Bandbreite in Deutschland schaut, was bedeutet dieser Satz für die Kirche heute?
Ich glaube, es bedeutet, dass wir neu Mut fassen müssen und dürfen, dass wir immer noch den Schatz des Evangeliums haben. Dass wir immer noch eine reiche Tradition, sehr viel Know-how, sehr viel gemeinsame Geschichte haben. Es bedeutet aber auch, dass wir ökumenische Brückenschläge machen sollten, also die missionarisch Gesinnten in den Kirchen, sei es katholisch, evangelisch, landeskirchlich, freikirchlich, charismatisch, pfingstkirchlich, freie, neue Gemeinden, Migrationsgemeinden, ganz wichtig, die wir immer wieder sehr in den Fokus bringen sollten. Wir gemeinsam haben noch eine von Gott gegebene Kraft, auch das Evangelium zu repräsentieren durch Wort und Tat. das war ja auch bei Lausanne von Anfang an dabei, Artikel 5 der Lausanner Verpflichtung, ne? Soziale Arbeit oder die beiden Hände Christi, gab es damals ein Buch gleich in den 70er Jahren, also Wort und Tat zusammen. Tom Houston, der mal irgendwann der internationale Direktor war, hat mal einen wunderbaren Vortrag gehalten, den ich oft mir geklaut habe oder jedenfalls die Hauptidee anhand von Römer 15, wo er sagt, Wort und Werk und Wunder, also die drei Dimensionen, die missionarische, die Verkündigung, die Tat, aber auch die charismatische, pneumatische Realität, die müssen zusammenkommen und das repräsentiert für mich Lausanne. Und ich glaube, wenn wir das zusammenhalten in einer Gemeinsamkeit und in einem missionarischen Wollen, dann werden wir auch wieder erleben, dass wir auch trotz Mangeln zurückgehender Zahlen doch auch unser Land mit dem Evangelium jedenfalls ja positiv in Konfrontation bringen können.
Ich würde auch sagen, die Bevollmächtigung der Laien in der Gemeinde spielt eine große Rolle.
Die 99%, wie es in Stoll immer wieder genannt wurde.
Der schlafende Riese, ja. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil die sind doch sehr entmutigt, was Evangelisation angeht. Im Persönlichen, in der Familie, man redet und redet und es passiert nichts. Da immer wieder dran zu bleiben und dem Mut zuzusprechen, da wo sie sind und arbeiten und leben, Zeuge zu sein, das können Hauptamtliche nicht übernehmen. Das ist einfach Aufgabe eines jeden Christen. Und da Wege zu finden, wie wir die ermutigen können, das finde ich, glaube ich, ganz wichtig.
Genau, und da gibt es manche Initiativen. Ihr seid gerade am Wochenende zurückgekommen von Mission is Possible, also so beim Thema ökumenische Weite. Gestern gab es gerade einen Call von Vision 2033, wo Lausanne auch drin mitmischt, wo es darum geht, dass jeder Mensch in Deutschland durch Nachbarn, durch Bekannte mit dem Evangelium erreicht wird bis 2033. Genau, da braucht es mutige Schritte nach vorne. Ich will es auch mal den Raum geben, auch mal kritisch tiefer zu gucken. Wenn ihr ganz ehrlich so auf die kirchliche, evangelikale, aber auch weitere Landschaft in Deutschland schaut, wo braucht es heute auch mal ganz neu ein Stück Buße, vielleicht auch neu die Suche nach geistlicher Tiefe oder auch neu eine glaubwürdige Christuszentrierung? Wo entdeckt ihr das?
Also Buße ist ja unsere tägliche Aufgabe laut Martin Luther, fängt bei mir selbst an. Ich merke, dass ich oft Menschen auf den ersten Eindruck ihn sofort beurteile. Und Gott sei Dank gibt es den zweiten, dritten Eindruck, es gibt das Gespräch. Und wie oft muss ich Buße tun, was in meinem Herzen abgelaufen ist, bevor ich mit den Menschen überhaupt richtig in Kontakt war. Und ich glaube, da brauchen wir missionarische Kompetenz fängt da an, wo ich lerne, den anderen anzunehmen, wie er oder sie ist, zu lieben. Ich glaube, wir müssen, Elke sagt es ja gerade schon, von unserem hohen Ross der Hauptamtlichen, der theologisch Wissenden runter. Wir wissen so viel, wir wissen immer, wie es richtig ist. Wir sind dann aber oft in der Umsetzung so schwach. Und da glaube ich, dass wir unbedingt noch mehr Verbindung brauchen zu unseren Geschwistern aus dem Migrationshintergrund in unserem Land, von denen es ja ganz lebendige Gemeinden gibt, die haben auch eine kulturelle Leistung zu bringen, nämlich ihre Art so zu adaptieren, dass es für den Deutschen verständlich und einladend ist. Ne? Aber die Power, die bei ihnen ist, die können wir fördern und können uns verbinden mit ihnen. Das ist eine ganz große Aufgabe der Zukunft. Ich habe oft gesagt, irgendjemand hat es mal gesagt, das habe ich mir gemerkt. Wir haben viele Jahre um Erweckung gebetet und als die Erweckung kam, haben wir sie nicht erkannt, weil sie eine andere Hautfarbe hatte. Und ich glaube, da ist Gott ist schon längst am Wirken, auch zum Beispiel in der katholischen Kirche, wo es wirklich missionarische Aufbrüche gibt, auch unter den Orthodoxen. Und die große Herausforderung der Zukunft wird neben dem Säkularismus sein, wie wir auch sprachfähig sind gegenüber unseren muslimischen Nachbarn. Und das wird eine Aufgabe der ganzen Gemeinde sein. Also jeder Christ, jede Christin sollte irgendwie in die Lage gebracht werden, zu begründen, was ist das Spezifische? Warum glauben wir an Jesus? Warum glauben wir, dass er gekreuzigt worden ist? Warum ist das überhaupt wichtig? was bedeutet, dass Gott mehr ist als eine monistische Einheit, also dass er drei in eins ist, also eine Person in einer Transzendenz, wie wir sie uns gar nicht vorstellen können, der dreieinige Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und intern müssen wir schauen, dass wir uns nicht selbst säkularisieren. Das habe ich gerade auf Mission Impossible gehört von einem landeskirchlichen Verantwortlichen, der sagt, das ist eine, sieht er als Funktionär, Vertreter der Landeskirche als ein Großproblem der Selbstsäkularisierung. Wir nehmen uns nicht mehr ernst. Wir meinen, wir müssen die Themen der Gesellschaft so sehr ins Zentrum stellen, dass wir unser eigenes zentrales Thema kaum noch die Inkarnation und die Rettung, das Heil in Christus, in Jesus Christus, nicht mehr so formulieren können. Und wir müssen schauen, dass uns nicht das Evangelium wir versuchen immer natürlich, uns in unsere Zeit hineinzusprechen, aber wir dürfen das Evangelium, was immer auch kontraindikativ ist zu den Gefühlen einer gewissen Zeit, das dürfen wir nicht verlieren. Also wir werden nur, wenn wir echt Salz und Licht sind, werden wir überhaupt gehört werden.
Ich würde auch sagen, wir haben verlernt, mit Gegenwind zu leben und den als Aufwind zu nutzen. Und wenn man jetzt sieht, wie die Fußball-WM, wie da die Spieler einfach zusammen beten, das freut mich dermaßen, weil ich denke, die leben das einfach. Wenn wir das so selbstverständlich leben würden und nicht nur im gottesdienstlichen Rahmen, dann wäre schon eine ganze Menge gewonnen. Ja. Wenn wir uns nicht schämen für das Evangelium oder Angst haben, abgelehnt zu werden. Natürlich gibt es Ablehnung. Mein erster Kontakt mit entschiedenen, wiedergeborenen Christen war für mich entsetzlich. Ich fand das ganz furchtbar.
Warum?
Ganz schrecklich. Die haben zu Jesus gebetet. Das konnte ich überhaupt nicht verstehen. Ich hätte zu Gott gebetet, wenn überhaupt, weil der ja mächtiger ist und so. Und dann haben die für einen Schnupfen gebetet oder jemanden, der erkältet war. Da habe ich gesagt, so ein Quatsch, ne? Die ganze Welt geht unter und die beten hier so Blödsinn. Also ich fand das alles ganz schrecklich. Da war echt der Widerstand. Aber trotzdem habe ich dann den Weg gefunden, in das Ganze einzutauchen und Jesus kennenzulernen. Und deswegen, der Widerstand sollte uns doch nicht hindern. Wenn wir merken, Leute sind ablehnend oder so, dann ist das im Moment so. Aber dann Ablehnung heißt ja immer auch, die haben schon was verstanden. Und da kann man ja auch anknüpfen oder abwarten oder beten, dass der Samen aufgeht.
Ja.
Also, aber wir haben Angst, wenn Ablehnung ist, dann halten wir uns zurück und sagen gar nichts mehr.
Ja.
Oder wollen auch nicht in der Presse schlecht gemacht werden oder wollen auch nicht angegriffen werden durch irgendwelche Gruppen. Ja, aber das gehört dazu zum Christsein. Gegenwind gehört dazu. Und die Nationen, die wachsen, wo Christentum wächst, die leben in einer angefochtenen, angegriffenen Realität.
Der Iran als schnellst wachsendes christliche Kirche auf der Welt statistisch, ja.
Genau, oder materielle Not oder irgendwas. Also uns geht's einfach zu gut. Wir meinen, wir brauchen Gott nicht. Und das meinen manche Christen eigentlich ganz tief im Inneren auch. Und das muss man irgendwie überwinden und sagen, nein, Jesus ist für mich so wichtig, das braucht das so sehr, dass ich bereit bin, dafür auch zu leiden oder auch Ablehnung in Kauf zu nehmen.
Danke euch beiden, dass ist einmal so ein bisschen die Binnenperspektive. Was müssen wir als Christen in aller Couleur auch willens sein zu verändern? Ihr habt beide auch schon Aspekte berührt, die gesellschaftlich auf uns zukommen. Das Thema Gegenwind, das Thema Säkularisierung. Und da wäre meine Frage, wo ihr für Organisationen Deutschland auch Hoffnungszeichen seht. Wir erleben Säkularisierung, wir erleben zunehmend gesellschaftliche Polarisierung, einen zunehmenden Vertrauensverlust Institutionen gegenüber. Ist ein Teil dessen, was unsere Gesellschaft prägt. Wo seht ihr gerade in dem Hoffnungszeichen für Evangelisation im Kontext Deutschland?
Also ich finde das Internet ganz wichtig, weil wir jetzt auch erleben, dass Leute, zum Beispiel in Berlin haben wir ja einen Ableger von Christustreff und da kam eine Frau, mit der kam ich ins Gespräch und die sagte, sie ist übers Internet zum Glauben an Jesus gekommen.
Halleluja.
Und jetzt sucht sie eine Gemeinde. Und das hört man ja immer wieder mal, dass Leute im Internet suchen, recherchieren und AI ja im Moment auch noch so gut gefüttert ist, mit guten Inhalten, dass auch noch vieles Gute rauskommt. Man weiß ja nicht, wann sich da eine Gegenbewegung auch formiert und das mit anderen Dingen füttert. Aber im Moment kann man sich nur freuen, dass Menschen auf dem Weg, wo sie alleine sind, vielleicht auch isoliert sind, vielleicht auch sich da anonymisiert mehr trauen, Fragen zu stellen, zum Glauben kommen. Und wie fangen wir die als Gemeinden auf?
Ja.
Woher wissen die überhaupt, dass wir existieren?
Also, oder wie sieht auch eine Glaubensreise, die erstmal vielleicht auch für eine wirklich lange Zeit digital stattfindet, aus?
Ja. Genau, ja.
Ja.
Und dann die Brücke zur Gemeinde, die finde ich auch wichtig, weil ich glaube, Christian kann man nicht alleine leben, man braucht Gemeinschaft, man braucht auch die Korrektur, man kann sich ja auch alles Mögliche zusammensuchen, was dann gar keinen theologischen Sinn mehr macht. Also da muss man auch gucken, dass man Leuten dann hilft zu einer Klarheit,
ja,
durch Gemeinde.
Also ich sehe einen Hoffnungsschimmer auch bei der jungen Generation. Wir erleben auch gerade Aufbrüche unter jungen Leuten, auch unter jungen Männern auch. Also in unseren Gottesdiensten, das ist jetzt hier auf der lokalen Ebene in Marburg, sind oft prozentual mehr junge Männer als junge Frauen da. Jetzt glaube ich, dass die vielleicht auch bedürftiger sind, die jungen Männer, wie auch immer. Aber es ist eine neue Offenheit da. Auch unter den Teens, also da ist eine Ernsthaftigkeit. Wir erleben, das habe ich früher nicht so gesehen, dass bei uns die Leute bei dem Worship sich hinknien, die jungen Leute. Und da denke ich, das ist gut, das ist erstmal was Äußeres, aber es drückt ja auch was aus. Es drückt was aus. Mir ist jetzt auch egal, was die anderen denken, ob die mich jetzt hier für einen frommen Spinner halten oder nicht. Ich richte mich jetzt auf Gott aus. Also ich habe eigentlich Hoffnung, die Gestalt der Kirche wird sich ändern. Ich hoffe, dass manches vom Historischen überlebt. Ich hoffe, dass die großen Kathedralen wieder gefüllt werden, neu gefüllt werden mit Lobpreis, mit Menschen, die Gott loben. Ich hoffe, dass viele Dorfkirchen erhalten werden können. Aber gleichzeitig, letztlich ist das Reich Gottes unabhängig von den Gebäuden. Aber ich würde mir so wünschen, dass der Abbruch und der Neuaufbruch, den ich auch erwarte, dass die sich so verknüpfen können, dass nicht alles erst ganz abgebrochen ist, bis das Neue kommt. Aber wir wissen es nicht. Und in unserer Zeit ist, glaube ich, auch klar, dafür steht auch die Lausanne Bewegung ein bisschen. Es geht darum, die Fackel weiterzugeben. Ne? Und auch in der Lausanne Bewegung geht es ja nicht um jetzt nochmal was Besonderes, sondern es geht ja eigentlich um die Aktualisierung des uns anvertrauten Evangeliums durch Generationen hindurch in einer Breite, des, auch was das Evangelium umfasst, das war ja von Anfang an dabei, die Lausanne-Erklärung, Verpflichtung, die ja John Stott auch als anglikanischer Theologe sehr stark geschrieben hat, mit Hilfe und Input von vielen anderen, die bringt das zum deutlich, die Speerspitze ist, Menschen das Evangelium zu bringen, aber dazu gehört auch die ganze Breite der diakonischen sozialen Verantwortung, der politischen Verantwortung auch dazu. Und deswegen war ja auch Lausanne oft so erfolgreich, Christen sehr breit zusammenzubringen von Landeskirche und Freikirche und so, weil man merkte, in diesem zentralen Anliegen und in dieser gleichzeitigen Breite können wir uns miteinander finden. Das ist, glaube ich, auch die Chance der Lausanner Bewegung in Deutschland in der Zukunft, dass wir es nicht einengen und dass wir immer wieder die Türen da ganz weit aufmachen, Menschen mit hineinnehmen und sagen, hey, komm, wir sind doch eigentlich gemeinsam an diesem Auftrag dran.
Ja, und da kann ein Stück weit wahrscheinlich auch die Lausanner Verpflichtung als ein wirklich zeitloser Text, der einmal aus dem Moment der Beginn der Lausanner Bewegung herausgeboren ist, aber wirklich bis heute eine hohe Aktualität hat, genauso wie später auch das Cape Town Commitment, das Manila Manifesto, das Whole Statement, ihren Beitrag leisten, eine gemeinsame theologische Linie und Ausrichtung zu haben für unsere Gemeinden hier in Deutschland, für Werke, für Initiativen. Wenn wir nach vorne schauen, eine Frage an dich, Elke, wenn du nach vorne schaust, welche Rolle sollten und werden Frauen und junge Leiterinnen in der Zukunft der Lausanne Bewegung in Deutschland und für Evangelisation hier in Deutschland spielen?
Ich glaube, das hängt mit Mentoring zusammen. Hm. Wo werden diese Frauen entdeckt und gefördert? Und wie werden sie dann auch eingeladen und eingebunden?
Yep.
Von alleine werden die nicht kommen. Man muss auf sie zugehen. Man muss sagen, du bist hier Pastorin, komm doch in die Lausanner Bewegung. Du bist hier in der Verantwortung für Jugendarbeit. Wir brauchen dich. Weil das ist ja das Schöne bei Lausanne. Man kann als Privatperson kommen.
Yep.
man muss nicht delegiert werden. Das war ja immer meine Krux, auch ein bisschen im Konflikt mit Lausanne Deutschland, dass immer gesagt wurde, ja, du bist da jetzt im internationalen Vorstand, aber wir haben dich ja gar nicht dahin geschickt.
Ja.
Ne, das war immer ein Konflikt mit Einzelnen, Jens. Manche haben das auch super positiv gefunden, aber ich war halt nicht delegiert und ich hatte auch keine Hausmacht. Ich war halt nicht zuständig für eine große Bewegung. Aber als Privatperson konnte ich voll mitmischen und das wurde auch nie aufgewogen.
Ja, ja.
Sondern ich war genauso stimmberechtigt wie jemand, der jetzt für die Baptisten in Südamerika spricht.
Ja.
Und das ist, glaube ich, eine Chance in Lausanne, dass Frauen sich auch melden können, dass sie auch sagen können, boah, ich habe da Interesse, ich habe da Bock. Kann ich dabei sein?
Ja.
Und dass wir gucken, wen kennen wir in unseren Verbänden, in unserem Umfeld, der dahin gehört. Und da müssen die Männer auch aktiv werden, weil ihr habt da einen Blick für, ihr seht die jungen Frauen und könnt auch sagen, okay, komm du mit, geh dahin, das ist für dich gut.
Ja, ich denke, das ist wertvoll und schön zu sehen. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir als Nachfolge von dir, Roland, eine Doppelspitze im Vorstand haben, mit Eve Rodemann und Andreas Schlamm, ähnlich wie wir es auf europäischer Ebene von Lausanne auch haben, mit Ursula Reifschneider und Jim Memory, da wirklich in der Breite unterwegs zu sein. Und ihr habt es gehört, liebe Zuhörenden, ihr seid ganz herzlich eingeladen zum Lausanne Forum. Ihr braucht dafür nicht ein bestimmtes Geschlecht, nicht ein bestimmtes Alter und auch nicht ein bestimmtes Amt, sondern das ist die Chance, Teil dieser Bewegung zu sein. Roland, wenn wir nach vorne schauen, was würdest du sagen, was muss die Lausanne-Bewegung in Deutschland in den nächsten Jahren noch mal mutiger tun, damit sie nicht nur ein Netzwerk bleibt, sondern wirklich geistlich in die Breite hineinwirken kann?
Wir hatten ja vor, auch als ich 2018 übernommen habe, ich habe damals auch von einer Doppelspitze übernommen, Erhard Berneburg, der war ja Kirchenrat in der EKD und gleichzeitig mit der anderen halben Stelle Leiter der AMD, also des was heute MIDI ist, oder ins MIDI aufgegangen ist, und Hartmut steht von der Evangelischen Allianz, also Kirche und Allianz, die haben im Grunde mich nach diesem Dynamissio-Kongress gefragt, Roland, kannst du es übernehmen? Wir haben gedacht, du wärst da befähigt, und für mich war klar, entweder wir waren da in der Krise nach dem Dynamissio-Kongress, der ja nicht so großartig geworden ist im Jahr 2017, wie man so erhofft hatte und so weiter. Da war das so ein bisschen in der Krise und müde geworden. Und da war mir klar, entweder schaffst du es rüber zu retten in eine neue Zeit oder du wirst jetzt so der Totengräber und guckst, dass du dann den Verein auflöst. Ich habe auch schon mal ein, zwei Vereine aufgelöst. Das macht jetzt nicht besonders viel Spaß, aber ist dann auch eine Arbeit der Liebe, die man dann macht. Aber wir hatten gehofft, und das war immer meine Hoffnung, dass wir nochmal so einen deutschen Missionskongress machen können. Dann kam Corona und dann kamen irgendwie andere Dinge. Dann mussten wir uns alle erstmal wieder berappeln nach den zwei Corona-Jahren und so. Da gab es schon Konzepte, da gab es Ideen. Das wäre so ein Kongress des Aufbruchs gewesen. Das war so meine Hoffnung, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ich weiß nicht, ob der Weg immer ein Kongress ist. Der Dynamissio-Kongress, wie gesagt, der war vielleicht ein bisschen zu gigantisch und war vielleicht auch ungünstig mitten in dem Jahr 2017 als 500 Jahre Jubiläum. Reformation, wo sowieso viel zu viel lief. Also ich wünschte mir, dass es Deutschland gelingt, Impulse zu geben. Und sicher ist so ein Podcast ein Weg, solche Impulse zu geben. Oder also das wünschte ich mir, das würde ich euch als nächste Generation der Leitung wirklich euch ermutigen zu sagen, lass uns Impulsgeber sein, aber vielleicht auch manchmal in dieser Selbstbeschränkung die Vernetzung und die Plattform ermöglicht dann andere Sachen, wie ein Christe will oder wie andere Aktionen. Nicht zu sagen, wir müssen das unbedingt alles selbst machen, sondern dieses, vielleicht ist das auch die besondere Berufung. Da hoffe ich, dass Gott euch jetzt Weisheit gibt und bete dafür, dass ihr das erspürt. Also wo können wir Speerspitze sein und wo ist es aber auch ein Dienst des Tragens für andere Dinge, die dann Speerspitze sind. Und das hat beides auch seine Berechtigung. Ne? Der Leib baut sich auf durch die Glieder und Gelenke. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Spaß es macht, ein Gelenk zu sein im Leib. Das ist meistens verborgen. Und man nicht lieber doch ein Auge oder ein Finger sein möchte, der auf Christus weist oder so. Aber du brauchst halt auch ein Gelenk und irgendwie eine Sehne und einen Nerv. Also ist natürlich das Bild hängt dann auch irgendwann, aber das müsst ihr, glaube ich, abwägen, wie ist da der Weg nach vorne. Aber dass wir immer wieder diesen Impuls brauchen für Evangelisation, für Vernetzung, für Einheit, für Gebet, für internationale Verknüpfung, für Weitergabe in die junge Generation, für Brücken bauen. Ich glaube, diese Grundberufung der Lausanne-Bewegung, die sind da aktuell auch in Zukunft.
Liebe Elke, lieber Roland, ich danke euch einmal für, genau, es gibt ja so als Kirchenlied Leben gegeben, man könnte sagen Leben gegeben für Lausanne, das wäre zu spitz, denke ich, aber danke für Jahrzehnte an Invest, das ihr da getan habt, dass ihr Menschen aus meiner Generation mit reingeholt habt, sowohl in das Herz von Lausanne als auch in die Verantwortung für Lausanne. Ihr habt das letzte Wort. Die einfache Frage an jeden von euch, wenn ihr der Lausanne-Bewegung in Deutschland einen Satz mit auf den Weg geben könnt, welcher wäre das jeweils? Und ein Satz hat nicht mehr als 2 bis 3 Nebensätze.
Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes.
Vernetzen und stärken, was schwach geworden ist, ermutigen und tragen und ertragen, was Hilfe braucht, und fröhlich nach vorne gehen.
Mehr zur Lausanne-Bewegung unter lausannebewegung.de.